ARD. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Apartment irgendwo bei Paris. Im Schlafzimmer von Gregorian Bivularu. Nathalie und Eva sitzen ihrem Guru im Schneidersitz gegenüber, auf seinem Bett. Nathalie im Jahr 2021, Eva 2007. Eva erinnert sich noch genau daran, wie Bivularu ihr diese eine Frage stellt.
Ob ich spirituelle Erweiterung erleben möchte. Und ich wusste sofort, worauf das zielt und habe dann gleich so ziemlich klar gesagt, so muss das passieren, um spirituell weiterzukommen.
Eva meint damit, muss jetzt wirklich Sex passieren. Mit ihm. Sie erinnert sich, wie Bivularu ihr zuredet.
Willst du es denn erleben? Willst du dich denn darauf einlassen? Und entspann dich doch und lass dich doch erstmal drauf ein. Wir meditieren jetzt erstmal zusammen.
Auch Nathalie erinnert sich an diese Situation.
Das ist dieser Moment, wo wir halt praktisch Gott fragen, ob das gerade integriert ist. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie eine Wahl hatte. Dass ich halt wusste, wenn ich jetzt sage, es ist nein, dann ist wieder so nach dem Motto, was ist bei dir falsch? Deine Dämonen und was auch immer und dein Ego und bla bla. Also das war halt einfach da schon nicht wirklich, dass ich das Gefühl habe, so, ich bin jetzt sicher und ich kann jetzt einfach sagen, okay, ja, nee, ist nicht.
Dann haben wir uns gegenübergesetzt, er hat meine Hände genommen und wir haben meditiert. Und ja, das Krasse war, dass dann wirklich sowas wie, also da sind auch wieder Dinge passiert, die ich mir auch nicht erklären kann. Es war echt so ein bisschen wie so ein, oh krass, da ist irgendein komischer Vibe, der hier abgeht gerade. Ich habe so gemerkt, wie so eine sexuelle Lust getriggert wurde. Ich kann euch aber nicht sagen, was das war und wie das passiert ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich dachte, das muss passieren. Vielleicht war doch irgendwas in dem Wasser. Ich keine Ahnung. Vielleicht meine flache Atmung kombiniert mit der Idee, dass das jetzt dann passieren wird. Ich weiß es nicht.
Ich kann mich auch direkt noch erinnern an den Moment, als er seinen Bademantel ausgezogen hat. Ne? Und ich meine, er ist nun mal ein alter Mann, so. Und so meine Reaktion war dann halt so, wo ich eigentlich so merke, boah, ey, geht gar nicht gerade. Ja, das drücke ich dann einfach weg, weil das sind meine Dämonen, da darf ich nicht drauf hören.
Und naja, dann fing es auch im Prinzip schon an mit den Übergang dann zu den wirklich sexuellen Akten. Aber dann fing es an mit diesen ganzen Erweckungen der Chakras über sexuelle Aktivitäten. Ja, und das war dann das Erlebnis.
Initiation nennt es die Yoga-Bewegung. Ein angeblich lebensveränderndes Ereignis. Aber in Wahrheit ist es sehr langer Sex mit ihrem Guru. Das hier ist Seelenfänger. Staffel 4, Toxic Tantra. Ein Podcast von Christiane Havranek und mir, Katja Peisen-Petersen. Folge 6, Initiation. Nathalie und Eva, beide hatten Sex mit Gregorian Bivularu, sagen sie. Wir kennen natürlich nur ihre Schilderungen. Gerne hätten wir auch Gregorian Bivularu dazu gehört. Wir haben mehrmals versucht, ihn zu kontaktieren, über seinen Anwalt. Aber weder er noch Bivularu haben uns geantwortet.
Wie der genaue Ablauf war, was wann passiert ist, würde ich euch auch gar nicht unbedingt im Detail erzählen.
Wir werden im Folgenden auch nicht ins Detail gehen. Aber wir werden euch erzählen, wie Nathalie und Eva diesen Tantra-Sex mit ihrem Guru empfunden haben. Diese Schilderungen können verstören. Wenn es euch zu viel wird, skippt am besten bis zur nächsten Folge. Hier geht's los.
Das erste Mal war lang. 9 oder 10 Stunden, so. Also war lang. Also ich weiß auch noch, dass ich die Stunden gezählt habe, wo ich so war, okay, noch eine Stunde, noch eine Stunde. Du schaffst das, eine Stunde, eine Stunde.
Ich habe tatsächlich jedes Zeitgefühl verloren. Ich wusste überhaupt nicht, wie lange ich da war. Ich glaube, ich war sehr, sehr lange da. Schon etliche Stunden.
Hast du dann dort auch zum Beispiel nochmal was zu trinken und zu essen gekriegt?
Nee. Also zu trinken weiß ich jetzt gar nicht, ob dann Wasser auch war. Wahrscheinlich schon. Das Wasser, das ich im Auto bekommen hatte, halt.
Er schläft zwischendurch. Weil es gibt relativ, also irgendwie 3 Positionen, wo er halt liegt, also auf dem Rücken. So. Und ja, da schläft er dann halt einfach. Aber auch da, das ist genau das Gleiche. Da wird ja auch wieder irgendeine Geschichte erzählt, so nach dem Motto, ja, dass er ist dann irgendwo im Astro Realm, also es ist so eine andere Realität praktisch, wo sie von reden, so. Dass er da irgendwie dir hilft und so. Es gibt eine Begründung für absolutely everything.
Ich erinnere mich noch, aber er ist ein paar Mal eingeschlafen. Und das Krasse ist, es wundert mich natürlich nicht, wenn du von morgens bis abends die ganze Zeit nur dabei bist, mit jungen Dingern zu vögeln, ja?
Einfach weitermachen. Also es war überhaupt nicht, dass ich, ja, also wirklich irgendwo dabei war. Also das war so das Ding. Dann weiß ich auch noch, dass ich super viel geweint habe währenddessen. Wo er mir dann halt danach auch gesagt hat, so, ja, hast du gesehen, da hast du ja ein paar Probleme da und da und das ist jetzt aber auch alles besser, weil, ja, du hast es jetzt einfach, es ist einfach alles rausgekommen und jetzt ist es besser. War natürlich nicht besser.
Was denkst du heute, warum du weinen musstest?
Weil ich einfach komplett, also nicht auf meinen Körper gehört habe. Ich war überhaupt nicht in meinem Körper, weißt du, also das war so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte. Also ich war einfach nur in meinem Kopf so nach dem Motto, okay, du musst das jetzt machen. Und ich war halt überhaupt nicht wirklich verbunden zu dem, was hier passiert. Okay, wir einfach nur funktionieren jetzt, einfach funktionieren.
War auch bis zum Schluss, dass ich dachte, das stimmt was nicht, das ist falsch, aber irgendwie kann ich auch nicht, also ich komme ja nicht raus. Ich habe anscheinend so flach geatmet, dass sich so meine Hände sowieso verkrampft haben. Und mein Gesicht so, auch wie sich so verkrampft hat bei dem Ganzen. Und ich weiß noch, ich dachte, oh Gott, what's happening? Und Annie meinte, no worries, that's your Kundalini energy. Krass, da passiert was, was mir noch nie beim Sex passiert ist. Mein Körper verkranzt sich, mein Gesicht also verkranzt sich und ja, ich habe halt mit blockierte Kundalini energie, ne? Klar.
Nach dann also 9-10 Stunden war ich dann also, okay, ich bin müde. Und dann war er dann so, okay.
Ich glaube, ich hatte dann irgendwann so ein bisschen wie angedeutet, ich bin jetzt echt erschöpft und ich würde jetzt gerne zurück, meine ich.
Also als ich zurückgegangen bin in den Raum, also ich war wirklich kurz vor Umfallen so. Alles war am Zittern und total, also fertig. Also ich habe dann erstmal ein bisschen geschlafen und hab dann ein bisschen was gegessen und dann ein paar Stunden später durfte ich dann gehen.
Natalie wird wieder zurückgefahren in die erste Wohnung, die mit den anderen Frauen, die noch auf ihre Initiation warten. Sie erzählt, dass sie in einen Raum geführt wird.
Erstmal mein Testimony abgeben, also dann wirst du ja nochmal gefilmt, wo du dann halt deine Erfahrungen jetzt erzählst, wie es denn jetzt war. Wo ich auch noch genau weiß, dass ich einfach nur so mir irgendwas ausgedacht habe, weil ich halt so war, ich habe jetzt nichts Tolles erfahren, wirklich. Wenn du halt gefilmt wirst, da sitzt halt ein Mädel mit im Raum, die halt auch schon seit Ewigkeiten da ist und so. Und dann natürlich sitzt du da nicht da und bist so nach dem Motto, ja, das war jetzt voll scheiße.
Auch Eva wird zurückgebracht in die erste Wohnung. Aber anders als bei Natalie werden von ihr hinterher keine Videoaufnahmen gemacht. Dafür wird sie von den anderen Frauen in der Wohnung ausgefragt.
Ich weiß noch dann, als ich zurückkam, auch diese abgefahrene Reaktion der Mädels mit einer, die dann an mir hing, an mir gerochen hat, oh, you smell like him und oh, und total alles genau wissen wollten. Ich war nur total überfordert. Wie könnt ihr denn da bis so wollen? Was ist denn eigentlich los? Ihr seid alles so tolle, schöne, kluge, junge Frauen.
Eva verbringt die folgende Nacht dort.
Am nächsten Tag kam dann nochmal die Info, ich könne nochmal kommen.
Also nochmal Gregorian Bivolaro besuchen.
Und also, es gibt ja gar nichts, ganz selten.
Auch Natalie wird gefragt, ob sie ihren Guru 2 Tage später gleich nochmal treffen wolle. Natalie sagt ja. Also wird sie wieder zu ihm gebracht. Wieder soll sie sich eine Augenbinde über den Kopf ziehen. Wieder wird ihr ein aphrodisierendes Getränk gereicht, sagt sie. Und auch bei Bivolaro läuft alles genau ab wie vorher, in den exakt gleichen Stellungen. So erzählt Natalie es uns. Als alles vorbei ist, verabschiedet sich Bivolaro so bei ihr.
In ein paar Monaten kommst du dann halt wieder.
Natalie nickt. Der 2. Besuch bei Bivolaro wird nicht ihr letzter sein. Später wird ihr Guru eine andere Seite von sich zeigen und die wird sie ziemlich verstören. Erstmal unterschreibt Natalie aber ein Dokument, das ihr Leute vor Ort vorlegen. Sie bestätigt darin, dass sie bei Bivolaro alles freiwillig und ohne Zwang gemacht hat. Dieses Dokument wird uns noch beschäftigen. Hinterher fliegt Natalie zurück nach Rumänien, zur Yogaschule, zu ihrem Freund Jasper. Sie erzählt ihm nicht, was in Paris passiert ist, denn das alles ist ja streng geheim. Eva entscheidet sich nach ihrem ersten Treffen, nicht nochmal zu Bivolaro zu fahren. Sie verlässt das Apartment und wird zum Bahnhof gebracht, zum Zug nach München.
Ist ein ganz liegender Haus, sag ich mir nur wieder. Da stimmt echt was nicht.
Eva grübelt 2 Tage lang über das, was sie da in Paris erlebt hat.
Und dann ging es aber recht schnell bei mir. Also das war dann so ein 2 Tages Ding, wo ich gemerkt habe, so nein, nein, nein. Hab einfach gesagt, ich dann raus.
Als wir mit Eva zusammen an der Isar sitzen und sie fertig erzählt hat, herrscht eine ganze Zeit Ruhe zwischen uns. Das, was sie da offenbar erlebt hat, fühlt sich so unwirklich an, hier in München, am Isarufer. Eva ist in unserem Alter. Genau wie wir hat sie Familie, sie hat einen stinknormalen Job, sie lacht über die gleichen Dinge wie wir. Eva, denken wir, das hätten auch wir sein können. Wovon Eva und Natalie uns erzählt haben, das kann man als Gaslighting und als Manipulation bezeichnen. Sie wurden dazu gebracht, dass sie sich selbst nicht mehr vertraut haben, dass sie ihre eigene Urteilskraft in Frage gestellt haben. Und ihre Hemmschwellen wurden nach und nach herabgesetzt. Erst tantrische Übungen, dann Bikini-Fotos, später Pornos anschauen und am Ende Sex mit ihrem Guru. Eva und Natalie sind nicht die einzigen, die uns davon erzählt haben. Wir haben mit über 20 Aussteigerinnen gesprochen. Einige haben eine Einladung von ihrem Guru bekommen. 8 von ihnen sind hingefahren nach Paris, zu Bivolaro. Ihre Erlebnisse gleichen sich. Die Fahrt mit verdeckten Augen, das Warten im ersten Apartment, die Schlafkammer mit dem Dreierstockbett, die vielen Zettel, der aphrodisierende Schott mit Zimt, Bivolaro im lila Bademantel und die Initiation. Ja, sogar der Ablauf der Stellungen ist offenbar gleich. Die 8 Frauen kommen aus Deutschland, Finnland, Rumänien und Großbritannien, haben dort an Kursen teilgenommen. Bei der DATI, bei MISA, bei NATA. Alles Schulen, die unter dem Dachverband ATMAN organisiert sind. 8 Frauen, mit denen allein wir gesprochen haben. Wie viele sind noch da draußen?
Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar, du hast ja, glaube ich, keine Anzeige erstattet oder so.
Ich hätte ja gar nicht gewusst, auf welcher Basis. Was genau hätte ich anzeigen sollen?
Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung. Diese Tatvorwürfe wären laut Paragraf 177 des deutschen Strafgesetzbuchs dann gegeben, wenn die Tat gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person geschieht.
Mir war ganz klar, dass da einfach gesagt wird, jeden einzelnen Schritt hast du freiwillig gemacht, du bist volljährig und dich hat nie zu keinem Zeitpunkt irgendjemand zu irgendwas gezwungen.
Darum erstattet Eva keine Anzeige. Darum erstatten so viele andere Frauen keine Anzeige. Auch Natalie nicht. Aber sie denkt heute darüber.
Also er hat uns ja nicht auf irgendeine Art und Weise gezwungen, also physisch gezwungen, mit ihm zu schlafen. Also das war ja nicht das Thema. Aber für mich ist dann halt so ein bisschen das Ding, okay, wenn ich aber nicht wirklich Nein sagen kann, weil ich weiß, dass die Folgen dann groß sind und auch dieser ganze Aufzug, so du bist alleine irgendwo, du weißt nicht, wo du bist. Du hast nichts, also du hast nicht mal Klamotten zum Anziehen, praktisch so. Um in dem Kontext Nein zu sagen, da brauchst du schon echt richtig Eier. Deswegen, also für mich ist es nicht Vergewaltigung im Sinne von, er hat uns physisch gezwungen, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es halt so mental ein Zwang.
Diese Scham war so riesig. Ich meine, wie kann mir das denn eigentlich passieren? Wie kann ich denn da so reinrutschen und das alles so mitmachen? Also wie dumm? Warum? Warum habe ich das? Ja, fühlt sich nicht toll an. Und das ist, es hat lange schwer auf mir gelastet. Weiß auch noch, wie lange es gedauert hat, bis ich das meinem Mann erzählt habe. Es war ganz schrecklich, ihm das zu sagen.
Jahrelang lebt Eva mit diesen Gedanken, dass sie selbst schuld ist. Bis sie eines Tages ihre Geschichte einer Sektenbeauftragten anvertraut. Die spricht vorsichtig das Wort Missbrauch an.
Nur hätte ich das so nicht betitelt, weil ich habe zu keinem Zeitpunkt wirklich ernsthaft Nein gesagt. Und gleichzeitig weiß ich jetzt, wie viel Manipulation auch dahinter stand. Ne? Also wie die da einen rein manipulieren und das Wort ist, also passt halt sehr gut. Das ist ein Brainwash, der da stattfindet.
Das wird Eva erst in dem Gespräch mit der Sektenbeauftragten richtig klar.
Als das da damals war, war es für mich echt so ein Befreiungsschlag, weil ich habe dann auch wirklich angefangen zu weinen und gesagt, das ist das erste Mal, dass niemand das so sagt. Du hast eine Bündnisvorerfahrung im Prinzip gemacht.
Natürlich haben wir die DATI, die Deutsche Akademie für Traditionelles Yoga, gefragt, was sie darüber wissen, dass eine Schülerin aus einer ihrer Yogaschulen nach Paris vermittelt wurde, über einen Yogalehrer der DATI. Und was sie zum Vorwurf des Missbrauchs sagen. Die Antwort kommt schon einen Tag später. Manipulation, Gehirnwäsche, Machtmissbrauch? Ist uns nicht bekannt, schreibt der Vorsitzende. Genauso wenig wie Berichte oder Zeugenaussagen mit Bezug zur DATI, wenn es um eine Initiation mit Gregoriam Bivolaro geht. Die DATI habe keine Person für einen Besuch bei ihm rekrutiert. Der Vorsitzende schreibt, sollte die Zeugenaussage jener ehemaligen Schülerin der Wahrheit entsprechen, was wir nicht überprüfen können, sprechen wir uns ausdrücklich für rechtliche Verfolgung aus. Uns reicht das nicht. Wir wollen mehr über die Sicht der DATI erfahren, mit den Leuten der Schule ein Interview führen, über unsere Recherchen reden. Allerdings werden wir erstmal vertröstet, mehrere Wochen lang. Der Vorsitzende schreibt uns, er habe die Zeit zum Meditieren genutzt und entschuldigt die Verzögerung. Er hat noch einige Nachfragen an uns, will erstmal Arbeitsproben von uns sehen. Wir antworten und hoffen, dass es noch klappt mit dem Interview. Eva beschleicht, auch Jahre nach ihrer Initiation bei Bivolaro, nach und nach eine ganz andere Sorge.
Ich habe dann angefangen, mal richtig zu recherchieren darüber und habe dann immer mehr auch gelesen über das, was aber wofür der eigentlich auch gesucht wird, dieses ganze Trafficking von Menschen.
Sie liest das in einem Aussteigerforum, das sich einzig und allein um die Yoga-Bewegung Atman dreht. Berichte von Frauen, die Ähnliches erlebt haben wie sie und mehr.
Irgendwelche Webcam-Geschichten und was nicht alles. Und wird immer abgefahren, dass irgendwie Frauen, die da masturbieren, da werden sie gefilmt, da ist es auf einmal in einem Porno.
Okay, stopp. Wir wissen von den Sexchats im Internet. Bei unseren Recherchen haben wir erfahren, dass manche Frauen aus der Yoga-Bewegung live im Internet masturbiert haben. Auf verschiedenen Bezahlseiten, die immer nur ein paar Monate existieren. Wir haben einige Seiten und Frauen selbst gesehen. Aber Pornos? Eva sagt, sie habe damals davon gelesen, dass Frauen angeblich in Pornos gelandet seien, ohne deren Wissen und Einverständnis. Frauen, die dachten, sie würden nur für ihren Guru gefilmt bei sexuellen Handlungen.
Ich habe da noch den Hobber im Kopf gehabt, dass das bei ihm in der Wohnung lief, alles schlecht gefilmt wurde und ich irgendwann auch ins Oberflande.
Ist Evas Angst berechtigt? Könnte es Aufnahmen vom Sex mit Bivolaro geben, von denen sie nichts weiß? Könnten die in einem Porno gelandet sein? Und wie groß ist die Gefahr für die anderen Frauen? Für Lies, die ein Bikini-Foto in der Yogaschule abgegeben hat. Für Nathalie, die sich zudem auch noch nackt hat filmen lassen. Wir treffen uns mit der einen Frau, die so etwas für uns beurteilen kann. Denn sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Atman-Bewegung. Sie heißt Cecilia Tietz. Ihrem Namen sind wir immer wieder begegnet bei unserer Recherche. Cecilia ist so etwas wie Spider-Woman im Kampf gegen die Yoga-Bewegung. Bei ihr laufen ganz viele Fäden zusammen. Hier sitzen wir mit ihr zusammen, sprechen mit ihr über unsere bisherigen Recherchen. Und wir durchsuchen das Netz nach Spuren, die zu Atman führen. Cecilia weiß genau, wo sie suchen muss.
Und was treibt dich an, dass so viel... Also ich meine, du steckst da bestimmt viel Zeit rein, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, die Leute müssen wissen, was dahinter steckt. Ja.
Cecilia war selbst drin in der Yoga-Bewegung, schon ganz früh. Sie kommt aus Rumänien und war als junge Studentin bei mehreren MISA-Sommercamps. Mit ihrem damaligen Mann zusammen ist sie nach Deutschland gezogen, 1989. Und die beiden haben später sogar ein eigenes Yoga-Zentrum eröffnet. Einen Standort der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga in Essen. Cecilia war 14 Jahre dabei. Dann, sagt sie, hat sie erfahren, worum es bei den Besuchen in Paris bei Gregorian Bivolaro wirklich geht. Und sie ist ausgestiegen.
Jahre danach habe ich dann festgestellt, dass es an sich MISA und die ganze Geschichte viel schlimmer ist, als ich jemals gedacht habe. Und ich bin mir sicher, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist, auch mit den Sachen, die ich jetzt weiß.
Wir wollen von ihr wissen, was es mit den Pornos auf sich hat, von denen Eva uns erzählt hat. Und wo Frauen aus der Yogaschule so überall auftauchen, mit Fotos und Videos. Cecilia legt ein Heft vor uns auf den Tisch.
Das ist eine Yoga-Zeitschrift, herausgegeben von MISA aus dem Jahre 2007.
Die Titelseite ziert eine Frau mit langen braunen Haaren im Yogasitz. Sie trägt einen Bikini, der gerade so alles bedeckt, und sie hat Muster, auffallend große Brüste. Links von ihr steht Tantra, de la Superorgasm likes Tass. Hier schreit alles nach Yoga und nach Sex.
Die hat man früher als Kursteilnehmer, als Instruktor, als Yogalehrer bekommen, bei den Camps oder auch so. Das war damals eine Auflage von 7000 Stück. Das hat man dann verteilt an die Leute und die wurden in Rumänien auch an Kiosks verkauft.
Die Zeitschriften werden auch heute noch verkauft, online. Wir haben auch so eine geschenkt bekommen bei unserer Schnupperstunde in Bukarest. Cecilia blättert sich durch die Zeitschrift bis auf Seite 27.
Und da ist was über Miss Shakti. Jetzt muss ich gucken.
Genau.
Ja, genau.
Es gibt einen Miss Shakti-Contest bei MISA. Er ist legendär an der Schule und er hat bis vor Corona bei den Sommercamps stattgefunden in Kostinesht. Yogis wählen bei diesem Contest ihre Miss Shakti aus. Die schönste, intelligenteste, sinnlichste Frau.
Und das ist die Miss Shakti Kostinesht 2006.
Wir sehen eine Fotoreportage vom Contest. Der findet draußen statt, auf einem Feld, unter einer großen Zeltplane.
Und das ist eine große Fläche. Da sieht man die Bänke.
Bierbänke.
Ja, ohne Tisch.
Männer und Frauen sitzen da und schauen auf eine große Bühne. Auf einem anderen Foto sind die Contest-Teilnehmerinnen da oben aufgereiht. Lauter junge Frauen.
Hier sieht man, hier sind sie noch angezogen. Dann hier ist die fast nackt, diese Frau.
Cecilia erzählt uns, es gibt verschiedene Runden, bei denen die Frauen unterschiedliche Aufgaben haben. Nach jeder Runde wird aussortiert. So lange, bis am Ende die eine Miss Shakti übrig bleibt.
In der ersten Phase stellen sie sich vor, erzählen sie was über sich. Naja, und dann kriegen sie verschiedene Tasks, die sie auf der Bühne irgendwie verkörpern müssen. Was weiß ich, eine kriegt zwei Äpfel und eine Banane und sie muss irgendetwas darstellen. Oder sie ist die Sekretärin und die muss dann auch was und immer was Erotisches. Ne? Also es ist, alles geht in diese Richtung.
Das hört sich jetzt schon mal nach Softporno an. Nach Drehbüchern, die sich die Contest-Teilnehmerinnen erst ausdenken und dann auf der Bühne nachspielen sollen. Aber so sagt es Cecilia uns.
Gespickt mit Meditation. Hier machen sie eine Meditation mit der großen kosmischen Kraft Matanji.
Das hier ist also Tantra, etwas Höheres, etwas Heiliges. Express your femininity. Ihre Weiblichkeit bei so einem Contest entfalten wollten auch zwei Aussteigerinnen, mit denen wir gesprochen haben. Eine sagt, sie sollte auf der Bühne tanzen, nur noch im BH. Sie erzählt außerdem von geheimen Aufgaben, ohne Publikum, im Rahmen des Contests. Sie habe gesehen, wie Frauen da masturbiert haben und wie sie dazu uriniert haben und dass da Leute mit Kameras standen und gefilmt haben. Wir sind auch nicht besonders scharf drauf, euch das so detailliert zu erzählen, aber Urin ist zentral in der Lehre der Yoga-Bewegung. Er gilt als Lebenselixier und Zaubertrank. Urin zu trinken als Hilfe gegen Schmerzen, Hemmungen, Stress und psychische Traumata. Der urinale Orgasmus bringe exquisite Glückseligkeit, Energie, Aura-Erweiterung. Und da sind wir jetzt wieder bei den Pornos. Es gibt da welche, die offenbar mit der Yoga-Bewegung zu tun haben.
Exaltation of Pi, Kingdom of Golden Pi, Shiny Pi. Diese Filme hier, diese ersten fünf, die stammen aus Szenen, die innerhalb von verschiedenen Miss Shakti-Contests stattgefunden haben.
Pornos, in denen uriniert wird. Da sind also offenbar Frauen gelandet, die dachten, sie werden einfach nur für den Contest gefilmt, im Rahmen der geheimen Aufgaben. So sagt Cecilia uns das und wir haben es auch in einem Pressebericht gelesen. Aussteigerinnen haben das darin öffentlich gemacht. Die Filme, sagt Cecilia, seien vor 2003 entstanden und dann irgendwann als DVDs und später online verkauft worden. Eva hatte ja Angst, dass sie heimlich gefilmt wurde bei der Initiation. Zum Glück finden wir bei unserer Recherche keine Hinweise für heimliche Filmaufnahmen bei Bivolaru. Eva und auch Natalie müssten, was das angeht, also safe sein. Aber es gibt ja auch Fotos von ihnen, die sie Yoga-Lehrern vor dem Besuch in Paris gegeben haben. Angeblich, damit ihr Guru ihre Aura lesen kann. In Unterwäsche, im Bikini und eine Filmaufnahme von Natalie, nackt. Was passiert mit diesen Aufnahmen? Für was sind sie wirklich gedacht? Wir müssen jetzt endlich mit den Leuten von MISA über diese Fragen sprechen. Ganz offiziell. Wir müssen ein Interview mit ihnen vereinbaren. Unser Fragenkatalog ist lang. Wir werden sie ansprechen auf die Initiationen bei Bivolaru, auf die Sexarbeit, auf Strippen, auf Tantra-Massagen, auf Sexchats und auf Pornofilme. Auf die Bikini-Fotos zum Aura-Lesen, auf negative HIV- und Syphilis-Tests als Teilnahmevoraussetzung für Camps. Auf die Miluza. Und wir müssen sie noch auf ein ganz anderes Thema ansprechen. Denn bei unseren Recherchen stoßen wir auf einen weiteren wichtigen Punkt. Es hat nichts mit Sex zu tun. Es geht um Leben und Tod. Und es führt uns auf einen Friedhof in Rumänien. Das war Initiation. Die sechste Folge von Seelenfänger, Toxic Tantra. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann geht doch auf Abonnieren, schreibt einen Kommentar und gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Wenn ihr selbst aus einer Sekte aussteigen oder anderen Menschen dabei helfen wollt, dann haben wir eine Liste mit Beratungsstellen und Hilfsangeboten für euch. Den Link haben wir in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr auch weiterführende Infos zu dieser Folge. Seelenfänger Toxic Tantra ist ein Podcast von mir, Katja Peisen-Petersen und Christiane Havranek. Danke an Cecilia Tietz. Grafikdesign Anna Hunger. Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Juristische Beratung Johanna Spadaro-Willmann. Redaktion Pia Dangelmeier, Till Ottlitz und Sabine Winter. Toxic Tantra ist eine Produktion der Redaktion Religion und Orientierung, des Investigativteams BR Recherche und des BR Storyteams für den Bayerischen Rundfunk 2024. Wie wir ticken. Immer bei den gleichen Punkten in Streit geraten, die eigenen Leistungen klein machen, eifersüchtig werden. Warum nur? Der neue Psychologie-Podcast von Bayern 2 Radio Wissen und SWR 2 Wissen gibt Antworten. Der Podcast nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Was zieht uns in die Ferne? Den Link zu Wie wir ticken findet ihr in den Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv in der ARD-Audiothek. Wie weiß, männlich und konservativ ist die Sportlandschaft in Deutschland? Warum gibt es zum Beispiel immer noch viel zu wenig empirisches Wissen über den Einfluss des weiblichen Zyklus auf die sportlichen Leistungen? Und wie können sportliche Räume insgesamt zugänglicher und barriereärmer werden? Darüber spricht Lena Sindermann mit Basketballerin Iriti Amoro und Yogalehrerin Sophie Schwarz. Sie setzen die feministische Brille auf und blicken kritisch auf Diskriminierung im Sport. Zu hören im Lila Podcast Feminismus für alle. Überall, wo es Podcasts gibt.